ARD.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden. Mein Name ist Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jiffer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und welcome back zurück, Jeff, denn du warst gerade in den USA, nicht in deiner Heimat Wisconsin oder bei deinem Papa in North Carolina, sondern an einem Ort, der in den vergangenen Tagen und Wochen sehr im Fokus der Berichterstattung stand, New York City. Vielen Dank an der Stelle übrigens auch für die Bagels, die du mir mitgebracht hast.
Jederzeit.
Die besten der Welt kommen aus Manhattan, das kann man nicht anders sagen. Also wie, als quasi als Gegengeschenk für die Cheese Curds, die ich dir neulich aus Wisconsin mitgebracht habe.
Immer einen mitbringen, sondern mit nach Hause bringen.
Es muss was zu essen sein, ja. Du warst in New York City aus einem bestimmten Grund, nämlich an der Columbia University. Und den Namen dieser Universität haben viele in den vergangenen Tagen gehört. Die Studentenproteste, die dort losgetreten worden sind, die schon seit dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel und danach dem Krieg, der dann dort entstanden ist, schon öfter gab. Also es gab die ganzen Wochen und Monate schon Solidaritätsbekundungen und Demonstrationen für die Palästinenser im Gazastreifen. Aber jetzt ist das eine richtig große Geschichte geworden. Und auch bei ARD Aktuell haben wir ja darüber berichtet. Zum Beispiel hat unsere Korrespondentin Kerstin Klein in der Tagesschau einen Bericht dazu gemacht. Hören wir da mal kurz rein.
Die US-Universitäten kommen nicht zur Ruhe. Am Wochenende haben Polizisten wieder pro-palästinensische Camps an mehreren Universitäten geräumt und Demonstrationen aufgelöst. Mehr als 200 Menschen wurden dabei festgenommen. Angefangen hatte der Protest vor anderthalb Wochen hier, an der Columbia University in New York. Seitdem haben sich Dutzende Universitäten im ganzen Land angeschlossen. Viele Protestierende betrachten Israels Militäreinsatz in Gaza als Völkermord. Die Uni muss sich aus allen Unternehmen zurückziehen, die vom Genozid und der Vertreibung von Palästinensern profitieren. Proteste auch gestern Abend vor einem Pressedinner in Washington, an dem auch Präsident Biden teilnahm. Für ihn könnte die Wut vieler junger Menschen bei der Wahl im November heikel werden.
Und du warst, als das losging, mittendrin sozusagen.
Genau, ich war dort für eine 20. Klassentreff, das ist nicht die richtige Wort.
Bei Klassen denken wir in Deutschland immer an Schule, aber ja.
Meine Masters-Klasse, also genau. Meine Reunion, also es war jetzt 20 Jahre seit der Abschluss von meinem Masterstudium, 20 Jahre.
Du hast dein Graduate-Programm an der Columbia University gemacht, ja.
Genau, und wir sind dann, viele von uns sind zurückgekommen und wollten dann feiern, einander sehen, reconnect mit ehemalige Klassenkameraden und aber das haben manche gemacht und manche nicht. Also der Campus war on Lockdown sozusagen. Also es gab eine Polizeipräsenz da wegen dieser Proteste. Es gab auf der Main Quarter, man muss wissen, der Campus ist ziemlich klein.
Und es ist ein sehr schöner Campus.
Es ist ein sehr schöner Campus, ziemlich klein und es gibt eine Main Quarter, diese Haupt
Platz
in die Mitte in die Uni Campus und das ist, wo die Protester haben ihre Zelten errichtet. Und deswegen kam man rein auf dieser Campus jetzt wegen dieser Protest nur entweder mit Studentenausweis oder mit einem Ticket für der Veranstaltung. Und ich hatte keins, weil ich ziemlich spontan entschieden habe, dass ich würde nach New York und deswegen, es war alles ausverkauft.
Deine alte Studenten-ID war nicht mehr gültig.
Nee, genau, also das hat mich nicht geholfen. Also, aber genau, also nicht nur die Polizei waren vor der Haupteingang, aber am Freitag haben die 108 Studenten auch festgenommen. Und das ist irgendwas, das nicht passiert ist seit die 60er Jahre auf der Columbia Campus. Also Columbia ist auch eine Uni der ist sehr stolz auf seine Geschichte, auf seine Vergangenheit von Aktivismus und Proteste. Und besonders diese Proteste von 68 sind irgendwas,
das gegen den Vietnamkrieg damals.
Ja, genau, ja. Legendär sind, wirklich.
Ja, und es ist ein bisschen unübersichtlich auch das Bild. Also es gab auch Videos, die man auch gesehen hat, da wurden antisemitische Parolen skandiert. Aber das war hauptsächlich vor dem Campus. Also im Campus, auf diesem Quad, von allem, was wir so mitbekommen haben, auch und du erzählt hast, war es recht friedlich, aber es gab tatsächlich auch Fälle, auch dass jüdische Studierende sich bedroht gefühlt haben, sich nicht sicher gefühlt haben. Mhm. Allein das ist schon natürlich
auch wenn es friedlich
schlimm,
ist,
aber
auch wenn es friedlich ist, einfach die Präsenz von diesen Protester für viele jüdische und israelische Studenten, die fühlten sich unwohl. Und,
Und wie gesagt, es gab eben auch diese antisemitischen Vorfälle, aber zu was das jetzt an den letzten Tagen geführt hat, dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht, um die Gemengelage nochmal zu erklären, wie es dann zu diesen Protesten und warum das dann so explodiert ist zu kommen, müssen wir zwei Schritte zurückgehen. Der eine Schritt zurück ist nämlich die Aussage der Präsidentin von Columbia University vor dem Kongress, just auch an diesem Freitag, an dem du da warst. Und davor aber ein Schritt zurück noch ist eine Anhörung von Präsidenten der Universitäten Harvard,
UPenn,
University of Pennsylvania
und MIT.
MIT in Cambridge, Massachusetts, das Massachusetts Institute of Technology. Und das war, vielleicht haben das ein paar noch in Erinnerung, auch ein gewisser Skandal, weil da ging es auch eben um die Demonstrationen, die sehr pro-palästinensischen Demonstrationen an Universitäten. Und da ist Folgendes passiert.
Es war Dezember letztes Jahr, als diese drei Präsidenten vor Kongress waren und haben eine Frage bekommen. Eigentlich eine Frage, dass man würde denken, sehr easy ist zu antworten. Und das war: Der Aufruf zum Völkermord an Juden, ist das gegen die Regeln der Universität, also Code of Conduct? Und die Frage…
Eigentlich eine sehr klare Frage.
Also was soll man… klar ist die Antwort. Und diese Abgeordnete, die hat gefragt, wollte ein Ja oder Nein. Und die Präsidenten haben dann geantwortet, wenn diese Worte, diese Sprüche, wird Conduct oder wird Action, wenn irgendwas dann passiert wegen dieser Worte, dann ja. Aber das war, also das, die Abgeordnete war ein bisschen
konsterniert, ja.
Überrascht ist eine leichte Wort, könnte nicht glauben, dass es war nicht leicht, einfach Ja zu sagen. Und sie hat das dann mehrmals gefragt und hat immer noch kein Ja oder Nein bekommen. Und dieser Moment ist viral geworden. Das haben viele gesehen. Viele Alumni waren total entsetzt. Viele Leute also haben dann auch im Kongress aufgerufen, dass die Präsidenten sollen zurücktreten. Und das ist tatsächlich mindestens der Präsident von Harvard und von University of Pennsylvania sind tatsächlich zurückgetreten.
Ja, also es war ein Riesenskandal, weil sie sich eben so gewunden haben und nicht klar gesagt haben, nein, der Aufruf zum Völkermord ist eine
für jede, einfach Punkt. Ja,
genau.
Es ist unglaublich, dass sie irgendwie, sie war so technisch, so legal mit ihr, sie wollte,
hat sie den Job gekostet.
Was sie versucht hat zu machen, war die Idee von Meinungsfreiheit, von akademischer Freiheit zu verteidigen. Sie wollte nicht sagen, dass man kann gefeuert sein oder rausgekickt sein für ihr, was die sagen, weil wir haben unser First Amendment, das eigentlich also heilig ist in die Staaten und ist auch eine wichtige Bedrock. Also
ja, es gehört zu den Pfeilern.
Auf jeden Fall
ist dieser Gesellschaft.
Gründungsmythos von den USA auch, dass wir können sagen, was wir wollen, dass wir protestieren können, dass wir und
und das ist ein ganz entscheidender Punkt hierbei, ne? Dass es darum, diese ganzen Proteste auch auf den Universitätsgeländen derzeit, es geht sehr stark auch um Meinungsfreiheit, was in den USA noch viel, viel höher, also bei uns ist die Meinungsfreiheit auch heilig und wichtig, aber in Deutschland gibt es eben bestimmte Dinge, die man nicht sagen kann und die ein Straftatsbestand sind. Also wir haben gerade zum Beispiel den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke, der sich vor Gericht gerade verantworten muss, weil er eine SA-Parole skandiert haben soll und das ist verboten. Und in den USA könnte man alles Mögliche im Prinzip sagen und ist geschützt durch die Meinungsfreiheit.
Es ist geschützt. Also wir haben, auch wenn das Hate Speech ist, also auch wenn das hetzt, wie gesagt, man kann das sagen. Man muss auch die Verantwortung für seine eigenen Worte tragen. Und das heißt, wenn irgendwas passiert wegen deiner Worte, wenn du sagst, dass alle eine Gruppe sollen sterben oder wir hassen so und so und dann es gibt eine Attacke gegen eine Gruppe oder jemanden ist getötet, dann kannst du verantwortlich sein, okay, für was du gesagt hast.
Also dann gibt es eben doch aber Einschränkungen.
Das zu sagen eigentlich ist erlaubt.
Also okay. Und Verleumdung, das geht dann auch? Also Libel heißt das im Englischen?
Libel, genau. Das ist was anderes. Da in diesem Sinne kann man auch geklagt sein, für was man dann auch schreibt. Aber die müssen auch zeigen, dass das malicious intent gab.
Also ein bösartiger Wille dahinter steckt.
Genau, gegen jemanden, gegen den Ruf von jemand.
Und wenn ich zum Beispiel bei einer Flughafenkontrolle einfach sage, hey, ich habe eine Bombe, oder wenn ich im Kino Feuer schreie oder
also
so.
Also das ist interessant. Also die Bombe-Situation, weil Sicherheit ist auch besonders nach 11. September ganz, ganz ernsthaft in Flughafen, und da kann man tatsächlich Probleme haben. Also ja,
okay, also dann doch, dann gibt es doch ein paar Einschränkungen.
Aber dieses Feuer, das ist interessant. Ich bin runter in eine Hasenloch gefallen. Sagt man das?
Nein, du bist nicht Alice im Wunderland, Jeff. Nein, das ist im Englischen sagt man.
Ja, you fell down a rabbit hole. Und das kommt tatsächlich von Alice im Wunderland.
Ah, das kommt daher? Okay, ja. Nee, im Deutschen würde man sagen, ich habe keine Ahnung. Du hast eine Google-Recherche gemacht.
Gibt es ein Wort dafür? Genau, du googelst irgendwas und dann du bekommst eine.
Und dann geht es immer weiter.
Das hört nie auf.
Okay, genau. Also du hast dich auf die Recherche nach Meinungsfreiheit gemacht.
Genau, und to yell fire in a theater, wie man sagt, so Feuer zu rufen in ein Theater. Es gibt einen Mythos, dass das auch. Auch, man kann festgenommen dafür.
Dass das verboten wäre eigentlich? Ist es nicht?
Nee, also das ist auch geschützt unter the First Amendment. Ich meine, wenn dann alle rennen und manche Leute dann sterben, weil die sind dann
totgetrampelt werden,
dann bist du verantwortlich dafür. Aber eigentlich kannst du das machen.
Aber das ist ein interessanter Punkt. Also das heißt, was man sagt per se ist nicht strafbar und kann nicht verfolgt werden. Aber wenn die Auswirkungen, die Konsequenzen zu etwas führen, dann kannst du belangt werden, juristisch sozusagen. Genau. Und das ist
die Idee ist auch, dass in einer Uni, das ist der Ort. Man kann alles machen, alles sagen.
Akademische Freiheit. Ich meine, wo, wenn nicht an Universitäten, wo man einfach mal eben quasi auch über vieles frei erstmal rumexperimentieren kann. Und das ist aber eben auch der Grund, das ist ein total interessanter Aspekt, finde ich, warum eben diese Harvard-Präsidentin und die Präsidentin von UPenn sich so bei einer Sache, wo man eigentlich sagen würde, sag mal, natürlich, logisch geht das gegen die Regeln, das kann man kann doch nicht zum Völkermord aufrufen. Das kam natürlich auch in dem Zusammenhang natürlich dann extrem schräg rüber, und deswegen hat sie dann auch ihren Job verloren. Aber das nur, um zu erklären, warum sie sich so gewunden hat, weil eben die Meinungsfreiheit so hoch gehalten wird.
Auf jeden Fall ist auch eine große Diskussion jetzt in die Staaten. Was sind die Grenzen von Free Speech? Und wenn dein Recht zu sagen, was du willst, ist gegen das Recht von einer, zum Beispiel jüdischer Student, wohl zu fühlen auf der Campus und sicher zu fühlen, dann was? Und das ist eine große Diskussion jetzt. Die Grenzen davon, was ist erlaubt, was ist der Verantwortung von der Universität gegenüber die Studenten da? Und das wird besonders wegen dieser Proteste jetzt ziemlich heiß diskutiert.
Genau, und vor diesem Hintergrund, deswegen haben wir noch ein bisschen ausgeholt, vor diesem Hintergrund ist dann vor anderthalb Wochen, die Columbia University Präsidentin auch vor den Kongress zitiert worden, um zu den Studentenprotesten und Demonstrationen auszusagen. Und die hat sehr wohl im Hinterkopf gehabt, was da im Dezember ihren Kolleginnen passiert ist. Das hat sie ihren Job gekostet und wurde dann gepreppt, vorbereitet. Und wenn so eine Frage kommt, dann musst du auf jeden Fall sagen, ja, das widerspricht den Regeln und nicht nur des Anstands, sondern auch unserer Universität.
Ja, genau. Sie ist reingesprungen in der Feuer da und hat tatsächlich diese gleiche Frage wegen der Aufruf zu Völkermord bekommen. Und sie, im Gegenteil von ihrer Kollegin, sie hat gesagt, ja, das würde gegen die Regeln von der Uni sein. Aber dann
kam aber eine andere Frage und wegen der ist sie jetzt quasi in Hot Water, wie man im Englischen sagen würde, ja, in der Bredouille.
Die haben das einen Schritt weiter genommen und haben gefragt, es gibt eine umstrittene Professor an der Nahostenabteilung der Columbia Universität, und die Frage war, ob sie versprechen würde, ihm raus von seiner Stelle als Chair zu nehmen. Und dazu hat sie hat eine Pause gemacht. Man hat gemerkt, okay, sie ist, ne, dieser Moment, wo man denkt so, ach scheiße, welche.
Dünnes Eis.
Ja, und sie hat gesagt, ja. Und ne, das ist diese Anhörungen sind, man kann die live verfolgen. Und das
hat. Und das war parallel zu den Demonstrationen, dem Zeltlager, das im Campus sich aufgebaut hatte. Und genau. Das haben die mitbekommen.
Und die haben es mitbekommen und die Fakultät und die Studenten fühlten sich verraten wegen diese Principle von akademischer Freiheit und Meinungsfreiheit. Und die haben das Gefühl, dass die war dann über die Grenze.
Und dieser Professor von dem Middle East, Nahost Abteilung, der umstrittene Sachen auch gesagt hat, der hätte eigentlich ihrer Meinung nach geschützt werden müssen durch die Meinungsfreiheit, gerade an der akademischen Freiheit. Und dann ist dieser Protest, der schon da war, richtig groß geworden. So groß, dass dann das passiert ist, was du vorhin besprochen hast, dass eben die Präsidentin gesagt hat, um die Sicherheit des Campus und überhaupt die Situation unter Kontrolle zu kriegen, auch um zu zeigen, dass ich das hier unter Kontrolle habe, hat sie die Polizei gerufen. Ja. Und die haben dann diese unschönen Bilder produziert, dass sie da die Studenten in Handschellen, sondern mit diesen Plastik... Ja.
Plastik-Handcuffs.
Handschellen abgeführt haben. Ja. Und das ist etwas, was wirklich...
Und dann, also, wir sagen, das spreads like wildfire. Mhm. Man kann auch sagen, the shit hit the fan, was vielleicht auch eine gute Sprüche ist für diese Situation. Aber es war nicht nur die Fakultät und die Studenten von Columbia, die empört waren wegen der Testimony, aber viele Akademiker, auch viele Campus aus den USA und diese Bilder
überall im Land, ja.
Studenten von Columbia in Handschellen, das war dann auch, das hat dann eine Welle ausgelöst.
Auch an diesem vergangenen Wochenende in Boston an der Northeastern University gab es Festnahmen. In Missouri an der Washington University in St. Louis gab es Festnahmen, Dutzende. Also überall gibt es Demonstrationen, aber eben auch Auseinandersetzungen. Und auch da ist immer nicht ganz klar, wie sehr antisemitische Vorfälle wirklich passiert sind, auch von Studierenden oder ob das oft auch von Außenstehenden, die da einfach dazugekommen sind und sich reingemischen. Das ist ja auch an der Columbia so passiert, die da mit der Uni in dem Sinne gar nichts zu tun haben. Und das ist eine sehr unübersichtliche Gemengelage. Aber es ist auf jeden Fall eine Riesendebatte und überall im Land.
Eine Riesenwelle, ja. In manchen Universitäten haben die sogar der Abschlussfeier abgesagt, wegen Sicherheitsgründen in der University of Southern California. Und das ist auch ziemlich bitter, muss ich sagen, weil die sind Covid-Kinder. Und diese Kinder, die hatten in 2020 Highschool-Abschluss und hatten keins.
Ja, das ist schon gecancelt worden.
Also echt.
Und jetzt 4 Jahre später die große Abschlussfeier in der Uni. Und das ist immer ein toller Moment, das muss man einfach sagen. Es ist wirklich anders als in Deutschland, wo vielleicht mancher Unis oder Abteilungen eine kleine Feier machen. Aber wenn so diese Uni diese Commencement-Ceremonies machen am Ende des Universitätsjahres, das ist sehr erhebend. Ich weiß das aus der eigenen Erfahrung. Ich habe an der Boston University in meinen Masters gemacht. Und das ist einfach, wenn da Pomp and Circumstance gespielt wird und du hast diese Robe und diesen viereckigen Doktorhut da auf und läufst da rein und an meiner Commencement Ceremony hat zum Beispiel, es reden ja dann oft bei Universitäten berühmte Leute, an meiner Commencement Ceremony hat kein geringerer als Henry Kissinger gesprochen und solche Dinge und ich das ist echt bitter, dass das jetzt abgesagt worden ist aus Sicherheitsgründen.
Columbia, meine Commencement Speaker war George Soros und mein Dad hat ihm gebuht. Oh Gott, Dad. Anyway.
Ja, okay, das ist eine andere Geschichte, dass die Vorurteile gegenüber George Soros als liberalen Unterstützer und Mäzen.
Anyway.
Aber
andere Geschichte für einen anderen.
Ja, genau. Aber das ist schon echt eine krasse Entscheidung auch, das dann abzusagen. Es ist auf jeden Fall etwas, was in den kommenden Wochen, ich weiß nicht, ob es dabei bleibt, es könnte sein, dass auch weitere abgesagt werden, weil das ist ja jetzt demnächst, Mitte Mai, Ende Mai sind die meisten und diese Universitäten sind ja teilweise riesig mit 60, 70.000 Studierenden, mit Eltern und Freunden und so und da will man das vielleicht auch nicht riskieren.
Aber Columbia hat das geschafft, mehrere von diesen Zelt wegzupacken und haben angefangen zu vorbereiten auf der Commencement.
Okay, da.
Aber trotzdem
wird es so kommen. Ja.
Trotzdem, die haben dann die Zelt wieder aufgebaut auf einen anderen Teil der Campus. Und jetzt, weil diese ganze Situation so schief gelaufen ist und mit der Polizei und alles, haben viele Abgeordnete gesagt, dass Shafiq, der Präsidenten auch von Columbia, sollen auch zurücktreten. Also sie hat gesehen, was ist passiert mit ihrer Kollegin und wollte das vermeiden. Und jetzt, obwohl sie alles anders gemacht hat, ist sie in die gleiche Situation.
Und an ihrem Stuhl wird auch gesägt, eben weil es heißt, sie hat die Lage nicht so unter Kontrolle.
Ja. Aber nicht nur die Abgeordnete sagen, dass sie sollen zurücktreten, aber die Fakultät und Studenten an die Uni. Also insofern, da war
eine echte Bredouille.
Genau, und nicht nur der, aber Mike Johnson, der Speaker of the House, war dann letzte Woche auch auf die Treppe von Columbia University, auf die Low Library.
Und wenn ich das kurz einfügen darf, als du das gesehen hast, da hattest du echt...
Oh, ich bin ein bisschen ausgefallen.
Da bist du explodiert. Ja, also du warst entsetzt. Aber nicht, weil Mike Johnson da vor die Mikros getreten ist und gesagt hat, wir müssen alles tun, um jüdisches Leben und jüdische Studierende hier zu schützen. Das ist selbstverständlich, sondern du nimmst ihm das nicht ab. Das ist das Problem. Ja. Ne? Also, dass er das politisiert und quasi nutzt, um...
Er nutzt das, diesen Moment, als eine Art, also the Base zu feuern.
Also anzufeuern. Also für die republikanische genau. Basis.
Er steht da, ja, komm an, dieser Woke-Institut, ist es sowas, also... Es ist nochmal eine Art, diesen Kulturkrieg weiterzuführen und zu sagen, dass es so typisch ist von diesen Institutionen.
So aber wie eine Columbia. Solidaritätsbekundung mit Israel und den jüdischen Studierenden per se wäre doch eigentlich auch gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Warum ist das nicht okay? Oder ist es, weil ein Politiker auf einen Unicampus kommt und das ausnutzt?
Er nutzt diese Möglichkeit aus und das ist der Einzige, weil sonst er hat... Es ist nicht sein Thema, er hat kein Interesse, es ist rein politische Theater und auch, ich glaube, er hat auch gesagt, weil dann fangen eine Gruppe von Protester an zu schreien und man könnte das auch im Hintergrund hören, genau, und dann hat er eine kleine Pause gemacht, als die lauter geworden sind und dann hat gesagt, ja, enjoy that free speech, ja, genießen diese Freiheit, dass du jetzt, also es war irgendwie gesagt, wie, ja, mal sehen, ob du das noch hast oder genieß es, wenn du das hast, weil irgendwie hat mich das total rubbed the wrong way. Es war wirklich...
Es hat dich gegen den Strich gebürstet.
Genau.
Okay, also wem das jetzt noch nicht klar geworden sein sollte, Mike Johnson hat bei GIF kein besonders hohes Standing. Aber, Stichwort Mike Johnson. Ich muss jetzt mal eine Lanze für ihn brechen. Aus welchen Motiven Politiker was auch immer machen, mal dahingestellt. Aber... Er hat es tatsächlich geschafft, nach fast 4 Monaten Sperre und jetzt kommen wir eben zu dem anderen großen Thema der letzten Tage, nach einem Deadlock, nach einem quasi nicht funktionierenden Kongress, hat Mike Johnson es tatsächlich dann doch geschafft, die milliardenschweren Ukraine-Hilfen durch den Kongress zu kriegen. Also erst durchs House of Representatives und ich finde, das muss man ihm tatsächlich in gewisser Weise zugute halten, denn A, wissen wir alle, die Ukraine braucht diese Unterstützung dringendst und es ist bitter nötig und das war 4 Monate Stillstand im House of Representatives, weil Mike Johnson es einfach nicht zur Abstimmung gelassen hat. Im Senat war das Paket schon längst verabschiedet und zugestimmt, aber im Haus, wo eben so eine sehr lautstarke, radikale MAGA-Republican-Basis auch so ein bisschen den Takt vorgibt, die haben immer gesagt, wenn du das machst, dann wählen wir dich sofort ab, wie dein Vorgänger, Kevin McCarthy, ja, der wurde eben gestürzt. Und deswegen hat er es zurückgehalten. Und jetzt ist es doch.
Weil die Demokraten haben ihm auch ein bisschen gerettet. Sie haben, und das ist auch irgendwas, wo, genau, er braucht die Hilfe von den Demokraten, da rein zu bleiben.
Ja,
sonst, wie wir wissen, kann nur eine Person seinen Job kosten. Und diese eine Person ist so häufig Marjorie Taylor Greene, eine Abgeordnete aus Georgia, die immer... Also sie ist nur gegen alles. Was tut sie eigentlich? Was hat sie geschafft? Nix. Sie ist nur ein Gegner.
Ja, die ist auf jeden Fall sehr radikal. Aber Mike Johnson hat, er war auch kurz in Mar-a-Lago bei Trump und hat sich das okay geholt. Und der hat jetzt auch keinen Einspruch gehabt. Aber davor sind immer wieder Pakete gescheitert, weil Trump gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Aber ich glaube tatsächlich, meine Theorie ist so ein bisschen, dass dieser iranische Angriff auf Israel, dieser beispiellose, gezeigt hat, dass Israel Unterstützung braucht. Die brauchen auch Gelder und Militärunterstützung. Und was übrigens bei den Studierenden auch ein großes Thema ist, die eben sagen, nee, wir wollen eben, dass die Investitionen, die Universitäten machen in israelische, die ihr Geld anlegen, da Unternehmen, das soll abgezogen werden und auch die ganzen Unterstützung dahin soll stoppen. Aber das ist Geld, das für Israel notwendig ist und die Republikaner wollten die Unterstützung geben. Aber die Demokraten haben gesagt, okay, gehen wir mit, aber nur, wenn wir da auch gleichzeitig die Ukraine-Hilfen mit reinnehmen. Und so ist es dann endlich gelungen, ein 95 Milliarden Dollar Paket und der Großteil, zwei Drittel davon ist für die Ukraine, eben zur Wahl zu stellen. Und Johnson hat das geschickt gemacht, finde ich. Er hat es aufgeteilt und Hilfen für Israel, Hilfen für Taiwan und verschiedene andere Punkte, auch unter anderem ein TikTok-Verbot ist da jetzt auch mit drin gewesen. Also das ist ein anderes Thema, können wir vielleicht in einer anderen Folge mal drauf reingehen. Aber eben diese riesen Milliardenhilfe, die so wichtig ist für die Ukraine. Und ich finde, ja, das zeigt auch, dass es dann, aber nicht nur, dass er es gewagt hat, trotz der möglichen Rebellion, dass ihn das seinen Job kosten könnte, das zur Abstimmung zu geben. Ich glaube, es zeigt auch, und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung auch in das System, dass es sehr klar durchgegangen ist. Es war keine knappe Kiste. Drei Viertel des Hauses hat dafür gestimmt. Das zeigt aber auch, dass viele Republikaner eben nicht nur in dieser Sippenhaft oder Gefangenschaft der MAGA-Republicans sind, sondern auch, und die haben Puls an ihrem Wahlkreis, an den Amerikanern, die sie wählen, und dass da eben doch auch eine Mehrheit dafür ist, doch das Richtige zu tun, wenn man so will. Es wurde auch in der Debatte dazu, wurden große Bilder an die Wand geworfen im Sinne von, also der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, ein Republikaner aus Texas, Michael McCaul, hat gesagt, das Böse ist auf dem Vormarsch, wir müssen was hier tun, das ist unser Chamberlain- oder Churchill-Moment, ne? In Anspielung an Premierminister Chamberlain, der Hitler mit Appeasement versucht hat zu beschwichtigen und das Sudetenland, wenn man so will, geopfert hat. Oder eben Churchill, der Hitler die Stirn geboten hat. Und auf dieser historischen Ebene wurde das dann argumentiert und da haben die Republikaner sehr klar sich dann doch dafür entschieden. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist doch eben nicht nur totale Politisierung und
eigentlich soll das nicht sein. Also mindestens Hilfe für Ukraine ist irgendwas, das soll auf beide Seiten, also total easy sein. Das war immer so, dass es war Russland war einfach ein Thema, wo beide Parteien sich eignen können. Also jetzt klar, also je länger dieser Krieg geht, je mehr Geld das rübergeht, besonders wenn der Wirtschaft, wir haben schon über Inflation gesprochen, wir haben auch gesagt, wenn Inflation runterkommt, ich war auch, als ich in New York war, überrascht, wie teuer Sachen waren. Also und wenn man dann am Ende des Monats nicht genug Geld hat und wir sehen dann, was für Geld rübergeht in eine andere Land, so eine andere Krieg, dann klar, dann sagen manche Abgeordnete, das wollen meine Wahlkreise nicht oder die sind nicht dafür, weil ja, die sagen, dass wir brauchen das zu Hause statt in Ausland.
Ja, aber trotzdem so eine Art Verantwortung auch, die USA für die Weltpolitik in diesem Fall haben, die haben jetzt wohl anscheinend doch viele Republikaner auch gespürt. Ja. Also es ist immer noch ein sehr wackeliger Kandidat, diese Fraktion, wenn man so will, denn es könnte jederzeit auch wieder anders irgendwie passieren. Aber ich fand in dem Moment bei dieser Abstimmung endlich, also es hat mir zumindest eine gewisse Hoffnung
gegeben. Es war auf jeden Fall, ja, Hoffnung gegeben zu sehen, dass okay,
dass da was auch funktioniert, was genau.
Dass der Kongress ist nicht totally dysfunctional, dass die schaffen irgendwas, wenn nicht zusammenarbeiten können. Und das ist, was so schwierig ist in diesem Moment und in der letzten Zeit, ist diese Zusammenarbeit. Weil beide Seiten wollen nicht der andere einen Gewinn geben. Die wollen manchmal lieber, dass die, ne, so, auch wenn die irgendwas davon kriegen, lieber, dass die andere Seite verliert. Mhm. Als
genau. Also, genau, und das meine ich mit, ist so politisiert im Sinne von, ne, auch selbst wenn ich davon einen Vorteil hätte, wenn es aussieht wie ein Sieg, wie du sagst, für die andere Seite, dann erstmal grundsätzlich prinzipiell nein, und das ist in diesem Fall eben nicht passiert. Und deswegen hat mich das auch überrascht, dass es so mit deutlicher Mehrheit dieses Paket, Hilfspaket für die Ukraine, da durchgegangen ist. Und auch so ein bisschen dieser Bluff, wenn man so will, dieses Damoklesschwert, das ständig über dem Speaker Mike Johnson schwebt, weil ein einzelner Abgeordneter, wie du sagst, reicht, um ein Misstrauensvotum zu bestellen. Und diesmal sind aber, wenn man so will, ja bei der Abstimmung für das Paket die Demokraten auch zur Seite gesprungen und haben eben mitgestimmt auf Johnsons Seite und haben auch gesagt, sollte so ein Misstrauensvotum wieder kommen, würden wir, anders als bei McCarthy, den haben sie ja dann fallen gelassen und haben ihn nicht gerettet vor seinen eigenen Leuten. Ich glaube, in diesem Fall, auch vor allen Dingen so kurz vor der Wahl, wollen die nicht noch weiter Chaos und keinen Speaker und einen dysfunktionalen Kongress. Und ich glaube, McCarthy ist bis zur Wahl jetzt bulletproof. Also da können seine Mega-Republicans in der Fraktion machen, was sie wollen. Ich glaube, die Demokraten werden ihn jetzt schützen, damit wir bis zur Wahl zumindest einen funktionierenden Kongress haben.
Es ist ein Wahlkampf, ja. Und jeder Abgeordnete wird jede zwei Jahre gewählt. Mhm. Das heißt, für jede Abgeordnete, sie können ihren Platz verlieren. Und ich glaube, es ist auch in ihrem Interesse, irgendwas zu schaffen, zu bringen und das dann wieder in der Wahlkreis zu gehen und zu sagen, guck mal, was ich geschafft habe, statt zu sagen, guck mal, was die Demokraten nicht geschafft haben. Mhm. Die müssen irgendwas anders zeigen, die müssen ja irgendwas anders dahin bringen. Und kann sein, also wer weiß, als Mike Johnson Speaker geworden ist, alle haben gesagt, Mike who? Also, aber wer weiß, vielleicht ist er komischerweise der richtige Person.
Wie gesagt, deine Meinung von Mike Johnson, die haben wir jetzt deutlich gehört in dieser, in dieser Folge. Aber ich wollte eben in dem Fall tatsächlich eine Lanze für ihn brechen und sagen, okay, das hat er immerhin hingekriegt. Er hat es auch aufgeteilt, ne? Also in einzelne Abstimmungen für das Israel-Hilfspaket, Taiwan-Hilfspaket, Ukraine-Hilfspaket. Und die sind dann alle durchgegangen mit ziemlich großen Mehrheiten. Und das war ein geschicktes Manöver. Ob der Kongress jetzt nicht mehr dysfunktional ist, das ist eine andere Geschichte, aber in diesem Fall auf jeden Fall.
Gut, Ingo, schön, dass du Hoffnung hast jetzt in der Kongress. Aber wo ich weniger Hoffnung habe, ist in der obersten Gerichtshof, als ich letzte Woche beobachtet habe, als die neuen Richter haben Argumente gehört wegen absolute Immunität vor Präsidenten.
Das muss man gerade sagen, weil also viele Verfahren derzeit laufen gegenüber Trump und man kommt da total durcheinander. Der Strafprozess in New York wegen der Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels, dem Pornostar, das wollen wir heute mal außen vor lassen. Das wird uns noch genug beschäftigen in den kommenden Wochen. Aber parallel dazu läuft vor dem obersten Gerichtshof in Washington eine Art Verhandlung, inwieweit die Immunität eines Präsidenten zählt oder gehen darf. Ganz konkret, Donald Trump versucht ja, seine Anwälte versuchen zu erwirken, dass er für seine Handlung als Präsident nicht strafbar gemacht werden kann im Nachhinein. Also bei ihm hat das natürlich besonders den Fokus auf den 6. Januar. Ne? Also wenn das so durchkäme, wenn der oberste Gerichtshof ihm Recht gäbe, dann könnte dieser eine von diesen vier Strafprozessen, die eben drohen, einer läuft ja gerade schon, aber einer, der noch ansteht, eben seine Rolle beim 6. Januar, das würde dann wegfallen. Mhm. Weil er war ja Präsident zu dem Zeitpunkt und er ist immun und da darf er nicht belangt werden. Das ist sein Ziel. Und man würde denken, Moment mal, Immunität, ja klar, es gibt einen gewissen Schutz von Abgeordneten, von Amtsträgern, das gibt es ja auch bei uns in Deutschland, aber keiner steht über dem Gesetz. Also keiner, nur weil er gerade Präsident ist, kann machen, was er will und kommt damit davon. Man würde denken, das ist eigentlich eine klare Sache, aber der oberste Gerichtshof, die neuen Richter, vor allen Dingen auch die konservative Mehrheit, die da herrscht, schaut sich das tatsächlich an. Also sie haben tatsächlich es zugelassen, sich darüber Gedanken zu machen und argumentieren jetzt auf eine Art und Weise, die dich wieder an die Decke gebracht hat,
Jeff. Ich muss sagen, ich war ziemlich baff, als ich ein paar Sachen gehört habe. Aber wir müssen auch sagen, das ist das erste Mal, wenn ein US-Präsident ist in dieser Situation. Also mit
das
einer
stimmt, die Frage hat sich nie gestellt, dass ein Strafprozess ansteht.
Kein anderer Präsident hat absolut Immunität. Kein eigentlich anderer Official in der Regierung hat sowas. Und das war nie notwendig, weil niemand hat sowas getan. Also man hat diese Diskussion dann zwischen den Rechtsanwälten für beide Seiten, für Trump und für das Justizdepartement und die hin und zurück mit den Richtern. Und wenn man hört manchmal, es war divided, ne? So die liberal und die konservative Richter, zwei verschiedene Seiten. Eine Seite, die Liberalen, haben mehr konzentriert auf den Fall Trump. Die andere Seite hat mehr so hypothetical, in der Zukunft, was passiert. Ist es nicht möglich, dass wenn jemand irgendwas macht, dass nach der Amtszeit, die können dann sich vor ein Gericht finden für irgendwas, das sie offiziell gemacht haben. Aber dann kam irgendwas wie Justice Alito, ein Conservative Justice, der hat gesagt, ja, vielleicht ist es besser, wenn ein Präsident absolut Immunität hat, weil dann geht er einfach, wenn sein Amtszeit vorbei ist und versucht nicht drin zu bleiben, weil er Angst hat,
strafrechtlich verfolgt zu werden.
Genau,
ja.
Wo man denkt, mind blown, okay? Also was soll das heißt, es ist wenn
hat so eine gewisse Logik.
Nee, aber es ist wenn unsere Kinder sagen, ich soll Eis kriegen zum Abendessen, weil dann kriege ich von Zucker ein bisschen Energie und dann kann ich meine Zähne besser putzen. Also ich finde, die Argument selbst ist so unglaublich. Und auch irgendwann ist er am Zeit vorbei und muss er dann, he has to face the music. Insofern, aber der Hauptargument von konservativer Richter, zum Beispiel Kavanaugh, ist, dass wenn der Präsident nicht diese Immunität hat, dann man öffnet der Floodgate, das öffnet der Möglichkeit, dass andere Präsidenten können Strafprozess gegen dem haben für XY, wer weiß was. Und in diese Zeiten ist das so tatsächlich, dass man dreht sich herum. Aber das, wie gesagt, die gucken da in die Zukunft und ja, aber wir müssen, die Präsidenten müssen sicher sein, dass die können Entscheidungen treffen, ohne diese Angst zu haben, dass eventuell irgendwann in der Zukunft würden die Probleme haben. Aber wie gesagt, das ist nie passiert. Wenn man seinen Job tut und nichts illegal macht, dann ist es wirklich kein Problem. Die Sinne von, ja, also, aber ich finde es
okay,
wirklich...
Okay, man merkt es.
Das hat mich ein bisschen
aufgeregt. Ich wünschte, man könnte bei einem Podcast auch den Gesichtsausdruck der Hosts sehen. Ich bin
glücklich, dass die das nicht sehen kann.
Eine Mischung aus Unglauben, Wut und... ja, Überraschung in gewisser Weise.
Ich finde es einfach Common Sense, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem, allein, dass es dann verhandelt wird, ist natürlich entscheidend, denn es könnte ja auch sein, dass allein dadurch der Prozess, der da ansteht, denn an dem hängt es ja, ne, ob da rausfliegt oder nicht, aber einfach verschoben wird dadurch. Also es könnte gut sein, dass dieser Prozess eben nie vor der Wahl, und das wird ja jetzt immer, rückt ja immer näher das Datum, stattfinden wird. Einfach, weil um diese Frage allein noch im Vorfeld gerungen wird, ob ein Präsident eben Immunität hat oder nicht. Und das, ja, das ist Teil ein bisschen vielleicht auch der Verzögerungstaktik. Dann die Frage danach, was passiert, wenn ein Präsident gewählt
schießt
wird.
Schießt ein Political Gegner.
Ja, oder im Knast landen sollte, tatsächlich. Das sind alles so theoretische Fragen. Regiert das Land dann nicht aus dem Oval Office, sondern aus der Zelle? Also lauter so Sachen, wie du sagst, das gab es eben vorher, stand das nie zur Debatte. Aber eine Diskussion, die gerade eben aktuell auch die USA sehr bewegt unter so vielen. Und auch da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten und Jeffs Meinung dazu und Analyse hier präsentieren.
Ja. Gerne.
In diesem Sinne, für diese Folge aber war es das heute. Wie immer in den Shownotes die E-Mail-Adresse für Anregungen, Fragen und Kommentare. Wir freuen uns und sagen aber für heute herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen.
Du darfst dir im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt.
Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag, jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen.
Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.